Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode im Vision trifft Business Podcast aus der Rubrik der Zukunftsarchitekten, denn diese Folge erscheint im Rahmen des internationalen Podcastons. Und in dieser Woche stellen Podcasts weltweit gemeinnützigen Organisationen eine Bühne oder geben ihnen eine Bühne, stellen sie vor. Und ich freue mich riesig, heute die Andrea Rubin von Hope is Life begrüßen zu dürfen. Und in keiner Folge des Podcasts war ein Gast so weit weg wie Andrea, denn sie lebt in Indien. Wir hoffen, dass auch die Verbindung heute gut hält und wir da unser Interview problemlos führen können. Aber zu Hope is Life. Hope is Life ist ein gemeinnütziger Verein mit ganz großartigen Projekten in Indien und Nepal, auf die wir auf jeden Fall nachher nochmal zu sprechen kommen. Und im Zentrum steht dabei nicht die Idee, Menschen nach unseren westlichen Vorstellungen zu verändern, sondern ihre Visionen und Wünsche ernst zu nehmen und gemeinsam mit ihnen auch nach nachhaltigen Lösungen zu suchen und daran zu arbeiten. Und du, Andrea, beschäftigst dich ja nicht erst seit ein paar Jahren mit sozialem Engagement. Du hast dich schon als Kind intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, warum Menschen leiden und was du selber dazu beitragen kannst, dieses Leid zu lindern. Du hast als Psychiatrieschwester gearbeitet, als Heimleiterin im betreuten Wohnen mit Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen. Und hast parallel dazu auch vielfältige Weiterbildungen besucht, als Erwachsenenbildnerin, als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, als Traumaberaterin. Und mit diesem prall gefüllten Rucksack an Erfahrung und Wissen bist du dann mit 34 Jahren, hast dich auf den Weg nach Indien gemacht und hast Hope for Life aufgebaut. Und da geht es vor allem um das Thema Hilfe zur Selbsthilfe, aber eben ohne politische oder religiöse Bindung. Und was mich persönlich an dir und deinem Projekt so bewegt, ist ja, du bist ja in der Schweiz sicher und gut versorgt aufgewachsen und hast dich dennoch entschieden, dein Leben den Menschen zu widmen, deren Stimme einfach nicht gehört wird. Und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist. Möchtest du was ergänzen, bevor wir hier mit den Fragen starten?
Ja, hallo, liebe Christina, und ja, herzlichen Dank, dass ich da dabei sein darf. Ja, das freut mich riesig und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, dann starten wir doch einfach mal mit den Fragen. Ich habe es gerade schon angesprochen. Du bist in der Schweiz ja aufgewachsen, warst viele Jahre natürlich in der Schweiz. Und was in dir hat diesen starken inneren Ruf ausgelöst, dich für Menschen in Indien und Nepal einzusetzen?
Ja, für mich, wie du schon erwähnt hast, so der innere Pull, also so das innere Ziehen, mich für Menschen einzusetzen und auch Menschen im Ausland, das habe ich eigentlich auch schon immer als Kind so kommuniziert, dass ich das machen werde. Und so in meiner ganzen, auch beruflichen Laufbahn war das immer so im Hintergrund. Das war immer ja auch meine Beweggründe, warum ich Psychiatrieschwester gelernt habe und so weiter. Und klar, hat mich dann der ganze Beruf und das Leben natürlich auch, ja, war ich sehr engagiert und manchmal war es mehr da und manchmal weniger. Und ich habe da mich für einige Projekte dann eingesetzt, zum Beispiel in Sri Lanka oder in Kapstadt. Und das waren halt immer so, dann habe ich eine Auszeit genommen und bezahlte Ferien und habe mich dafür mit einer bestimmten Hilfsorganisation, habe ich da an Projekten gearbeitet. Habe aber immer gemerkt, dass mir das nicht reicht, wusste aber nicht, wohin. Und da hat eine Freundin von mir, sie ist Trainerin in gewaltfreier Kommunikation. Ich selbst habe mich da schon sehr intensiv mit der gewaltfreien Kommunikation auseinandergesetzt, habe Kurse gemacht, habe auch selbst Übungsgruppen aufgebaut. Und sie hat mir dann von einem Convention in Indien erzählt. Und sie hat gesagt, ja, da gehe ich als Trainerin und ich denke, das wäre sicherlich sehr interessant für dich. Und ich habe da, ja, ich war in Indien, ich habe Indien für vielleicht 3 Wochen, 4 Wochen war ich da und ja, für mich war das so, ja, das ist es nicht das Land, das mich so interessiert. Und sie hat mich dann, ja, sie hat dann das immer wieder mal erwähnt und hat gesagt, ja, weißt du, dass diesen Convention eine lokale Hilfsorganisation hat bietet diesen Convention an. Und sie werden auch ihre Projekte vorstellen. Hast nicht Lust? Ich denke, das ist was für dich. Und dann eine Woche bevor dieser Convention stattgefunden hat, habe ich mich dafür entschieden, habe dann das Visum beantragt, weiß gar nicht mehr, ob das heute noch funktionieren würde, so kurzfristig. Und ja, dann den Flug gebucht und bin dann ja, an diesen Ort. Sehr, sehr ab vom Tourismus, also in Orissa, wo ja jetzt nicht wirklich viele Touristen hingehen, also indische schon, aber nicht von Europa. Und ja, da habe ich dann an diesem Convention teilgenommen. Das Schwierige für mich war, oder ja, Lustige wollte ich sagen, aber damals war es einfach relativ schwierig für mich. Ich konnte kaum Englisch. Also es war für mich sehr, sehr schwierig, auch den Inhalt zu verstehen. Und trotzdem habe ich mich da reingegeben und versucht, mit den Menschen da zu kommunizieren. Ich habe mich dann schon so mit der Zeit gefragt, was mache ich hier überhaupt? Wieso bin ich überhaupt hier hingekommen? Und dann jedoch hat ja, die lokale Organisation hat dann angeboten, ihre Projekte zu besuchen. Und da sind wir da von der Kleinstadt, sind wir da in ein abgelegenes Gebiet gereist, in welchen ja, Dörfer vorkamen, die halt wirklich Lehmhütten, ganz einfache Hütten, also ganz kleine Hütten. Und ich war da sehr bewegt, kann ich sagen, weil ich das zuvor noch nie gesehen habe, obwohl ich ja, viel gereist bin und viel auch gesehen habe, aber das hat mich doch sehr berührt und plötzlich kam so das Gefühl, dass ich ja, dass ich hier richtig bin. Und das hat mich jedoch, das hat eine große Angst in mir ausgelöst. Und trotzdem, ja, wollte ich da nicht wegschauen. Dann ging ich zurück in die Schweiz und habe dann die Kündigung eingereicht, also als Heimleitung von überall her oder vielen Ecken gehört, was machst du da, ja, kündigst du diesen sicheren Job? Und ja, und die haben mich erst dann doch nicht so getraut, habe mich dann selbstständig gemacht als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, habe da Kurse angeboten, hat aber nicht so gut funktioniert, weil es einfach ja, sein musste. Also das war eigentlich im Nachhinein ganz klar für mich. Und ja, und dann habe ich dann mit dieser lokalen Hilfsorganisation habe ich geschaut, ja, ob ich mit dieser zusammenarbeiten könnte, dass ich da einfach mal reinschauen kann und mal schauen kann, was es eigentlich, ja, wieso zieht mich das so? Und dann hat die Organisation angeboten, dass ich im College, welches sie haben für Kinder aus oder Jugendliche aus mittellosen Familien, dass ich da gewaltfreie Kommunikation unterrichten darf. Ja, dann bin ich da hingereist, auch mit sehr wenigen Englischkenntnissen. Genau, ich habe so einen ganzen Workshop so aufgeschrieben, jeden Satz und habe den mal jemandem vorgetragen, ja, der Englischkenntnisse hat. Und ja, und bin dann nach Indien gereist und war dafür 3 Monate. Und ja, in diesen 3 Monaten hat mir also so dieser Gedanke oder was ich da gespürt habe, dass das dass ich da sein möchte, dass es richtig ist, da zu sein, hat mich nur bestätigt, obwohl es sehr herausfordernd war. Ich auch dieses College war sehr, sehr abgelegen. Zum Beispiel hatte ich mal ja, eine Magen-Darm-Erkrankung. Da hatten wir zwar, also ich war sehr, sehr, ich brauchte Wasser im Körper. Ich war sehr ausgetrocknet und da, wir hatten zwar eine Salzlösung, also die Infusion hatten wir, aber niemand, der das Ganze stechen kann. Und da ich das ja gelernt habe, habe ich da einen Lehrer gefragt, ob er das Ganze hält. Und dann habe ich mir das selbst diese Infusion gesteckt. Er ist da fast ohnmächtig geworden neben mir. Und ja, das ist so ein Beispiel. Und natürlich auch meine sprachliche Barriere. Ich habe auch gemerkt, dass die Lehrer sehr viel sich auch etwas genierten, um mit mir Englisch zu sprechen. Da fühlte ich mich teils auch sehr alleine. Aber so langsam, langsam bin ich dann in das Ganze reingekommen, habe mich auch sehr wohl gefühlt mit den Studenten. Und ja, was mich dann da enorm bewegt hat und dazu geführt hat, dass ich ja, dass ich mich mehr da einbringen möchte, war, ich habe jedes Mal vor den Lektionen oder nicht vor den Lektionen, wenn ich eine Klasse neu kennengelernt habe, habe ich die Klasse gebeten, sagt man, Rollenspiele vorzubereiten von Gewalt, die sie selbst erlebt haben. Und da bin ich so naiv in das Ganze reingegangen, habe so gedacht, ja, dann weiß ich wenigstens, was sie erlebt haben. Und ich war einfach nur schockiert. Also da war ein Rollenspiel, da hat die Schwiegermutter ihre Schwiegertochter in die Toilette gezogen, hat ihr Benzin übergossen, sie angezündet und ich war da und habe einfach, ja, war schockiert und habe gefragt, hat jemand von euch das erlebt? Und die Jugendlichen haben angefangen zu lachen und ja, er hat das erlebt, ha. Und auch durch das, dass die Jugendlichen oft das mit Humor nahmen, habe ich gemerkt, das ist nicht eine Seltenheit. Also das ist etwas, wo sie damit konfrontiert sind und was so ein wenig fast zum Alltag gehört. Ja. Ja, und da habe ich mich dann entschieden, dass ich selbst was machen möchte, dass ich selbst was aufbauen möchte und habe dann da Hope is Life gegründet in der Schweiz, also den Verein. Und zuerst mit dieser lokalen Hilfsorganisation Projekte aufgebaut für Frauen, also gegen Gewalt an Frauen, zuerst so ganz im kleinen Rahmen. Frauen, die sich immer wieder so regelmäßig treffen, erzählen, die Bedürfnisse herausfinden, Bedürfnisse nach Sicherheit oftmals und dann wie in einem Gebet sich so die Sicherheit einander senden, weil das so in die Kultur halt gepasst hat. Oder auch Ideen, Strategien einander mitgeben, wie dass sie sich gegen die Gewalt auch wehren können und auch den Zusammenhalt stärken.
Ja, es ist unglaublich beeindruckend oder auch echt bewegend, wie du sagst, solche Geschichten wahrscheinlich zu hören. Du hast wahrscheinlich überhaupt nicht mit sowas gerechnet. Du hast gedacht, naja, die erzählen jetzt so ein bisschen irgendwie was so aus dem Alltag und bist dann wahrscheinlich da auch wie ein Stück weit überrollt worden von diesen Geschichten und hast gemerkt, okay, das reicht nicht, mich in einem Projekt zu engagieren. Ich muss selber da was auf die Beine stellen. Und das war ja dann die Geburtsstunde in dem Fall von Hope is Life.
Ja, genau.
Ja,
Ja.
ja, ja.
Ja.
Und ihr arbeitet ja eben, du sagst ja so in dem nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Du hast gesagt, ja, du hast mit gewaltfreier Kommunikation angefangen oder Frauen auch vor Gewalt zu schützen. Gib uns doch mal so einen Einblick, was jetzt in den Jahren so alles entstanden ist an Projekten. Was ist so da dein Alltag? Welche Projekte habt ihr aufgebaut? Da bin ich mal gespannt.
Ja, viel. Ja, wie schon gesagt, zuerst habe ich mit dieser lokalen Hilfsorganisation gearbeitet. Dann habe ich gemerkt, dass ich limitiert bin, dass ich viel mehr Energie habe und da viel mehr auch Zeit investieren möchte. Und da hat mich jemand, den ich kennengelernt habe, angefragt, mal die Dörfer oder seine Dörfer zu besuchen, da wo er aufgewachsen ist. Da bin ich dann hingereist. Das war eine, ja, damals sicher, ja, noch eine Tagesreise, würde ich sagen, oder ja, so 8, 9 Stunden sicherlich. Und es war in einem Gebiet, in welchem die Rebellen noch aktiv waren, deshalb auch wenig Hilfsorganisationen da waren. Und da haben wir auch gegen die Gewalt an Frauen, mit diesem Projekt haben wir da gestartet. Und zwar auch aus diesem Grund, weil ich mich in diesem sicher fühlte, weil ich da schon Erfahrung hatte und so halt auch die Menschen kennenlernen konnte. Und ja, da habe ich mich auch entschieden, zuerst einmal da zu leben. Ich durfte zwar nicht in den Dörfern selbst direkt sein, aufgrund der Rebellen. Es war wie auch zu gefährlich. Also ich habe die Bewilligung dafür nicht erhalten. Da musste ich da immer von der Kleinstadt dann hinreisen in den Dörfer täglich. Und ja, da langsam entstanden dann neue Projekte, halt auch aus den Erfahrungen mit den Frauen, die erzählt haben, was eigentlich notwendig ist, was eigentlich ihnen also fehlt an Ressourcen. Ja, ich bin zuerst auch mit dem Gedanken oder auch ja, weil ich das denke, dass das noch vielen passiert, mit dem Gedanken dahingegangen, ja, ich weiß, wie der Hase läuft. Da habe ich meistens dann eins auf den Deckel bekommen, wie man in Deutsch so schön sagt, ja. Und habe dann gemerkt, okay, ich weiß nicht alles. Ja. Und diese Erfahrungen waren für mich sehr, sehr wertvoll. Halt auch zu realisieren, es geht nicht nur um das, was ich denke, was ich glaube, was ich erfahren habe, sondern das ist eine völlig andere Kultur und auch die Bedürfnisse der Menschen anzuschauen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Also auch zu verstehen, dass das eine Zusammenarbeit werden wird und nicht ich bin da und ich helfe, sondern dass das was Gemeinsames wird, ein Miteinander. Und ja, Dinge, die ich nicht verstehen konnte, auch zu lernen. Weshalb ist das so? Warum reagieren die Menschen auf diese Weise? Da hat mir auch die gewaltfreie Kommunikation sehr, 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 sehr geholfen, um das Ganze auch zu verstehen und immer wieder zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, warum bin ich da so interessiert, was zu verändern und was sind die Bedürfnisse der Anwohnenden? Warum möchten Sie was verändern? Und da in den Gesprächen so langsam das erkennen. Und die Projekte der Stadt, für mich ging eigentlich zu langsam. Also es war immer wieder ja, reinzufühlen und zu schauen, was braucht es. Und dann nach den Frauengruppen haben wir dann mal ein Coaching angeboten in einem Dorf für Kinder, die ja also aus sehr armen Verhältnissen stammen, auch unterernährt sind, haben da Essen abgegeben. Aber da war, ich glaube, wir haben mit 10 Kindern begonnen, mit 10 Kindern gestartet. Und da musste ich dann das immer zuerst einmal laufen lassen. Also es hat oft die Leute dann halt auch überfordert, wenn ich dann gleich mehr machen wollte. Ja, für mich war es dann gut, dass ich habe in Sri Lanka habe ich da was gestartet. Das hat sich dann aber wieder so im Sand verlaufen und das war auch gut so. Und ebenso in Nepal. Und in Nepal sind die Projekte, die wir gestartet haben, auch gewachsen. Also das ist weiterhin da, also Indien und Nepal. Und da war für mich ganz gut, so auch diese zwei Orte zu haben. Und da ich nicht immer vor Ort war, also weil das hat mir nicht gut getan, weil ich immer das Gefühl hatte, da muss was gehen, da muss mehr gehen. Und auch den Mitarbeitenden, welche alle aus den Dörfern kamen, also alle, ich arbeite mit alles mit lokalen Menschen zusammen. Und ja, dass sie nicht überfordert wurden von mir, von meinem Gefühl, ja, welches natürlich ich aus meiner Erziehung und der Schweiz mitgebracht habe, so, da muss immer was gehen, nicht? Man muss was erreichen und dann möglichst schnell auch. Ja. Und dann, ja, so langsam, langsam haben sich dann die Projekte entwickelt. Und mittlerweile nach 13 Jahren mittlerweile schon, ja, ist da ja einiges entstanden. Also in Indien haben wir zwei Betreuungscenter für Kinder, wo die Kinder nach der Schule zu uns kommen. Also wir wollten da eine Möglichkeit, dass die Kinder trotzdem die staatliche Schule besuchen, weil das Angebot steht, aber dann nach der Schule zu uns kommen, weil sie oft von den Eltern nicht wirklich betreut wurden und dann mit ihnen Hausaufgaben erledigen und auch ganz wichtig Essenabgabe, also eine gute Mahlzeit, so dass die Kinder wirklich auch sich stärken können, dann auch medizinische Versorgung und ebenso das soziale Lernen. Also wie kann man Konflikte lösen, ohne also ohne zu schlagen, ohne gleich ja in den, also auch körperlich werden und so den Konflikt versuchen zu lösen. Und langsam, langsam konnten wir dann auch mit den Eltern arbeiten. Also das war dann so ein Miteinander mit dem ganzen Dorf. Und ja, genau, das war so der Start vom Ganzen.
Und was gibt's noch für Projekte jetzt bei euch?
Genau, dann, also wir haben in Indien haben wir zwei Betreuungscenter für Kinder mit mittlerweile, also es ist immer wieder so ein bisschen, geht es rauf und runter mit den Zahlen, weil manchmal kommen da nicht mehr so viele Kinder nach und dann nehmen wir wieder ein neues Dorf dazu. Das braucht dann auch immer wieder etwas Vorbereitungen. Aktuell haben wir in einem Kids Care 110 Kinder und im anderen Kids Care haben wir 70. Ja, das sollte sich aber bald ändern. Also da möchten wir einige dazu nehmen. Wahrscheinlich meinen werden es dann 150 sein, hoffen wir. Und auch im kleineren sollten es dann auch bis zu 100 werden, ja. Da nehmen wir dann immer neue Dörfer dazu, bringen die Kinder mit dem Schulbus aus anderen Dörfern zu uns. Genau. Ja, dann weitere Projekte. Also aus dem Ganzen ist dann auch das Patenschaftsprojekt entstanden, wo wir einzelne Familien unterstützen. Also entweder wo Vater oder Mutter verstorben sind oder beide. Und dann die Kinder brauchen Unterstützung, entweder im Internat dann, also dass wir sie ins Internat geben können mit Internats, mit denen wir zusammenarbeiten und auch gute Erfahrungen gemacht haben, obwohl diese Internats ja nicht so sind wie in der Schweiz. Also da müssen wir immer auch, ja, immer wieder schauen, passt das für uns oder nicht. Oder auch Kinder für medizinische Betreuung, also Kinder, die chronische Erkrankungen haben, die ein Leben lang oder sicher über eine längere Zeit Medikamente brauchen. Da machen wir auch eine Patenschaft. Also Patenschaft bedeutet, dass jemand aus der Schweiz oder aus Deutschland, Österreich, so vom deutschsprachigen Raum, eine Patenschaft für ein Kind übernimmt und monatlich oder jährlich einen Beitrag bezahlt für das Kind. Ich habe auch, oder wir sind jetzt auch so dran, dass wir in Indien auch Menschen Menschen da in diesem Patenschaftsprogramm integriert werden, vor allem Kinder, die jetzt Erwachsene sind, die da auch die von uns unterstützt worden sind und jetzt wiederum selbst unterstützen können.
Oh, das ist auch schön, ja.
Ja. Und ja, das ist schön, dass wir mittlerweile so weit sind. Also das, ja, das ist echt schön zu sehen. Und dann, ja, haben wir das medizinische Projekt, also wo wir nicht nur unsere Kinder, sondern auch, wir haben eine kleine ambulante Klinik mit einer Ambulanz, wo wir 16 Dörfer damit versorgen. Also die Klinik, da kommen doch auch, ja, nicht nur die Klinik, auch die Ambulanz. Also wir werden auch in weiteren Dörfern angefragt. Von weiteren Dörfern kommen Menschen zu uns angereist, wenn sie wirklich, ja, halt in ihrer Region keine Betreuung erhalten, keine medizinische Abklärung und so weiter. Und wir in unserer ambulanten Klinik können einfach ganz, ganz simple Erkrankungen behandeln. Aber wir sehen auch, wenn wir, ja, wenn jemand dann halt in ein spezifisches Krankenhaus gehen sollte für eine Operation, für eine intensivere Behandlung. Und da unterstützen wir die Menschen auch. Also vor allem Kinder und Frauen vermehrt. Es sind auch weniger Männer, die zu uns kommen. Und wir gehen mit ihnen ins Krankenhaus, unterstützen sie finanziell und auch psychisch. Und in den Krankenhäusern. Also das ist, in der Schweiz ist es einfach, da gehe ich ins Krankenhaus, werde ich aufgenommen und dann läuft einfach alles selbstständig. In Indien und auch in Nepal ist es so, dass du alles selbst organisieren musst. Also zuerst stehst du mal in eine lange Reihe, bis du da überhaupt mal ankommst, um aufgenommen zu werden. Da musst du auch wirklich klar sagen, dass du ein Bett brauchst und warum. Ansonsten kriegst du keines. Also musst du dich auch immer wehren dafür. Ist oft ein Kämpfen, also nicht nur in diesem Bereich. Und ja, und dann auch halt, wenn dann zum Beispiel, ja, das Beispiel jetzt mit einem Kind, wo die Eltern oder die Mutter kommt mit und da unterstützen wir dann die Mutter dabei. Dann muss alles, also wenn das Kind eine Operation hat, muss man alles vorher kaufen. Also vom Tupfer bis zu der Spritze oder was immer gebraucht wird für die Operation. Meistens die größte Herausforderung ist, Blut zu kriegen für die Operation, die dann ja gegeben wird. Vielleicht ist es im Vorhinein schon klar, dass das Kind dann Blut benötigt. Vielleicht ist es einfach zur ja, falls der Fall eintritt, dass Blut gebraucht wird. Da muss man immer Spender suchen. Es hat schon gegeben, dass ich auf der Straße Menschen angesprochen habe, um Blut zu halten. Ja, und das ist natürlich für die Eltern, jetzt von Kindern oder auch ja, Frauen, die zu uns kommen, es ist eine enorm große Herausforderung. Also wenn du nicht gebildet bist, wenn du einfach auch nicht weißt, wie dich zur Wehr setzen, wenn du immer wieder unterdrückt wurdest, wenn dir nicht niemand zugehört hat, dann hast du wie auch gar nicht den Mut, dich dafür dich selbst einzusetzen. Und dafür, das sind wir da, für das kämpfen wir auch, für das setzen wir uns ein. Und ja, dann, was haben wir noch? Frauenprojekte, genau gegen die Gewalt an Frauen, das ist weiterhin da. Dann in Nepal haben wir ein Projekt aufgebaut über die Menstruation. Ja, welches, ja, da haben wir ein Team auch aufgebaut, welches nun auch das Team in Indien unterrichtet. Und das ist ja so schön, dass sie die Ressourcen von den verschiedenen Teams auch nutzen können. Das macht so, das Online macht das möglich, was wir so nach Corona gelernt haben, dass das auch ja gute Möglichkeiten in sich birgt, wenn man die Teams so vernetzen kann. Genau. Und das Menstruationsprojekt haben wir gestartet, weil wir gemerkt haben, dass Frauen enorm und darunter leiden, dass die Menstruation sehr stigmatisiert wird in Nepal. Also, dass die Frauen sich nicht trauen, über die Menstruation zu sprechen, dass sie, wenn sie bluten, versuchen, es zu verstecken, deshalb auch schmutzige Tücher nutzen und einfach die Hygiene einfach nicht stimmt. Sie trauen sich nicht, sich zu waschen, werden dadurch auch krank. Frauen, die dadurch auch versterben. Also ich musste leider, wir haben eine Mitarbeiterin so verloren. Also bevor wir dieses Projekt überhaupt gestartet haben, bevor ich realisierte, dass das ein Riesenthema ist. Ja, dass die Frauen in so kleine, also Hundehütten, kann man sagen, sitzen müssen für 5 Tage oder länger während der Menstruation. Sie sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand Essen bringt. Sie dürfen nicht kochen, sie dürfen kein Trinkwasser berühren. Und ja, das kann man sich ja vorstellen. Es gibt sehr, sehr viele Schwierigkeiten, Herausforderungen, dass die Frauen in dieser Zeit sich nicht gut schauen können, dass sie krank werden, dass sie auch keine medizinische Betreuung erhalten, weil man sie dann nicht anfassen darf und so weiter. Da haben wir auch jetzt seit ein paar Monaten arbeiten wir in Dörfern, in welchen das sogar auch nach der Geburt, also wenn ein Kind geboren wird, da blutet die Frau ebenso, da mu muss die Frau dann mit dem Kind auch abseits leben, was für beide, ja, was das Leben auch riskieren kann der beiden, also was sehr gefährlich ist. Und da haben wir ein Programm, wo wir die Frauen unterrichten und das ist mittlerweile recht groß. Also da haben wir 60 Frauen, mit denen wir Teilzeit arbeiten und die dann in ihren Dörfern weitere Frauen unterrichten. Da geben wir Stoffbinden, welche sie noch waschen können, unterrichten, wie sie die waschen können, unterrichten die Frauen auch in Selbstfürsorge und auch wie sie halt den Zugang wieder zu sich selbst erhalten. Also das ist ja volles Empowerment, Woman Empowerment, das einfach wieder den Zugang zu sich selbst, den Zugang zum Frausein. Und das stärkt die Frauen enorm, dass sie sich auch ja, wehren können und ja, sich dafür einsetzen können, dass sie diesen Ritualen nicht mehr müssen, nicht mehr folgen müssen, nicht mehr ja, sich diesem aussetzen müssen. Ja, genau. Ja, und in Nepal haben wir auch ein Kids Care. Hatten wir ein Kids Care, dass wir aufgrund, dass das Dorf sich so positiv verändert hatte, konnten wir schließen. Jedoch die Folgen vom Alkohol in diesem Dorf, wo sich dann zwar geändert hat, also die meisten Eltern hatten eine Alkoholerkrankung oder Alkoholsucht. Und viele haben damit aufgehört, deshalb hat sich das Ganze auch ins Positive verändert. Aber wir haben jetzt trotzdem ganz viele Eltern, die versterben. Halt auch ja, einfach von den Folgen des langen Alkoholkonsums, auch wenn sie jetzt damit aufgehört haben. Somit haben wir gemerkt, es braucht was Neues und wir haben ein Kinderheim aufgebaut, in welchem wir nun Kinder haben, die wir schon ewig kennen, seit Ewigkeiten, die nun halt wirklich intensivere Betreuung brauchen und bei uns nun im Kinderheim leben. Ja, und seit Neuem haben wir auch ein Tageszentrum für Kinder mit einer, ich habe immer so Mühe auf Deutsch, einer Beeinträchtigung, genau, mit einer Beeinträchtigung, wo ja die Kinder mit einer Beeinträchtigung und auch junge Erwachsene, die es sehr, sehr schwer haben. Also das ist auch in Indien, wo wir das aufgebaut haben. Kinder werden teils, es ist schrecklich, werden teils umgebracht, wenn sie, ja, wenn man sieht, dass sie eine Beeinträchtigung haben. Und das zu verhindern, die Kinder denn wirklich auch tagsüber ein paar Stunden den Eltern abnehmen, dass sie nicht so überfordert sind. Und auch da sind wir jetzt dran, Aufklärungsarbeit zu machen über Beeinträchtigungen, dass Kinder mit Beeinträchtigungen, welche Ressourcen das sie haben und welche Freude sie auch der ganzen Familie bereiten können. Genau. Ja, das ist so was ganz Neues. Ja, wo ja, mir auch sehr viel Spaß macht und wo wirklich so ein neues Herzensprojekt ist. Ja. Ja, ich denke, dass ich jetzt alles so abgeschnitten habe, was wir da tun.
Ja,
Vielleicht. Aber
ja,
ich
und
habe
das
noch
ist
was
ja.
vergessen.
Ah, okay.
Vielleicht habe ich auch was noch vergessen. Aber ich war. Gewaltfreie Kommunikation ist auch immer mit dabei in allen Projekten. Das ist auch ja als Projekt. Für uns ist es auch auf der ja, Hobbys Life Page, genau. Ja. Ja, ich denke, das ist alles. Ja.
Ja, und man sieht ja auch, wie sich das jetzt so in diesen 13 Jahren auch ja entwickelt hat, dass eigentlich die Themen, also dass nicht ihr mit Themen gekommen seid, die ihr lösen wollt, sondern dass die Themen quasi zu euch, zu dir und deinem Team gekommen sind und wo man dann einfach merkt, so, und hier gibt es jetzt was zu tun und dann fängt man an, das Thema aufzubauen und das Schöne finde ich eben auch, gerade wenn man jetzt auch eure Projekte anschaut. Ihr betont ja auch ein Stück weit, ihr seid ja wirklich weder religiös noch politisch gebunden. Ihr habt auch keinen riesen Verwaltungsapparat, wie das ja oft bei Hilfsorganisationen auch so der Fall ist. Also das ist ja auch noch mal ein Punkt, wenn man jetzt für euch oder euch unterstützen will, wirklich zu wissen, da kommt jeder Euro, jeder Cent, jeder Rappen, jeder Franken kommt da sicher auch bei euch an, weil eben da nicht ein riesen Apparat steht. War das auch der Hintergrund, warum ihr euch jetzt keiner religiösen oder politischen Organisation angeschlossen habt?
Also für uns war von Anfang an ganz wichtig, also sicherlich das Politische, weil halt auch in Ländern wie Indien und Nepal die Politik halt ein sehr unstabil ist immer wieder und dass wir uns da ganz, ganz klar davon abgrenzen wollten, weil das auch halt, ja, beide Länder hatte sehr viele Korruption und das ist ein großen Teil, kommt das auch von der Politik aus und das ist ganz klar, dass wir da nichts damit zu tun haben möchten und dann auch also die Religion in Indien das ist ein sehr, und auch Nepal, ein sehr farbiges Land mit ganz verschiedenen Religionen. Und da wollten wir uns klar auch davon distanzieren, dass wir einfach sagen, wir setzen uns nur für Menschen mit einer bestimmten Religion ein, sondern ganz klar, dass das für uns keine Rolle spielt, sondern dass wir uns für Menschen einsetzen mit verschiedenen Religionen. Und ja, das war auch der Grund, warum wir in Indien, in diesen Dörfern auch Erfolg hatten, weil wir da ganz klar sagten, dass, also zuerst war der Gedanke, ich als Weiße, dass ich nur dahin komme, um ihnen auch das Christentum zu überbringen und nicht nur ja, Unterstützung ge zu geben, ihnen ja das Leben zu vereinfachen, sondern ja, und da habe ich mich dann, ja, wie gesagt, ganz klar davon distanziert, habe das auch immer so kommuniziert und wurde da dann auch ja, anders aufgenommen. Und da habe ich auch gemerkt, das ist ganz, ganz wichtig, das halt auch auf die Website zu schreiben, das auch so klar kommunizieren, dass wir uns wirklich auch für Menschen aus verschiedenen Religionen aussetzen, dass es welche Religion. In Indien sind es Menschen, zu den Bäumen sprechen, die Erde anbeten, dann auch Hindus und auch Menschen mit dem Christentum und in Nepal ebenso Buddhismus, ja, also so ganz verschiedene Religionen, genau.
Ja, und das ist ja schön, das alles wirklich ja jetzt nicht abhängig davon zu machen, bekommt jetzt jemand Hilfe oder bekommt er keine Hilfe, sondern wirklich dann allen diese Hilfe und diese Unterstützung zugutekommen zu lassen. Und ich glaube, dass das eben auch die Akzeptanz eben innerhalb der Menschen ja extrem stärkt, wenn da nicht die weißen Missionare kommen, wie man das von früher und wahrscheinlich auch von jetzt noch so kennt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann nochmal eine ganz andere Akzeptanz und auch vielleicht eine ganz andere Verbindung zu den Menschen schafft, weil du sie letztendlich einfach auch so sein lässt, wie sie sind, mit ihrem Glauben, mit dem, was sie tun, und sie trotzdem stärkst ja, in Verbindung mit sich selber. Und das klingt ja alles jetzt unglaublich schön und sehr bewegend. Auch wenn du immer wieder da natürlich auch von Herausforderungen, ja, oder vor Herausforderungen stehst, was bringt dich denn persönlich manchmal an deine Grenzen?
Also von meiner, wenn du sagst persönlich, also von außen oder also
Nee, innerlich.
mit.
Was bringt dich, also gibt es Situationen, wo du vielleicht auch Leid siehst und weißt, dass du eben nicht alles lösen kannst oder dass du sagst, ja, wir sind jetzt hier in einem begrenzten Gebiet, wir haben diese Dörfer, denen wir helfen können, aber Indien oder Nepal ist ja so viel größer. Bringt dich das auch persönlich an deine Grenzen?
Ja. Also für mich ist es schon so, was mich so an Grenzen bringt, es ist nicht unbedingt der Gedanke, dass wir nur eine kleine Gruppe von Menschen unterstützen können. Da, ja, für mich, wo ich wirklich an Grenzen stoße, wenn ich es sehe. Also wenn ich so zum Beispiel vor einem Kind stehe und ich wüsste oder ich weiß, da gäbe es Möglichkeiten, das Kind zu behandeln, jedoch da Grenzen gesetzt sind. Also das ist was mich enorm belastet. Wenn zum Beispiel die Eltern nicht mitmachen möchten, wenn, ja, ich habe vorhin von Korruption gesprochen, wenn da die Behörden nicht mitmachen möchten, wenn das Krankenhaus, ja, den Eltern einfach so viel Geld abgenommen haben, dass das Kind schlussendlich so schwer krank ist, dass wir wieder nichts mehr machen können. Also, und da schlussendlich nichts gemacht wurde. Und also ja, da merke ich schon, das ist was, wo ich an Grenzen stoße, die mich enorm belasten. Ja.
Und hast du schon mal irgendwann einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, ja, ich muss aufhören, oder steht das gar nicht zur Debatte?
Ja, also es gab Momente, da ich dachte, ja, jetzt habe ich genug, aber das war nie wirklich ernst gemeint. Also einfach so, dass ja, jetzt könnt ihr mir alle irgendwo. Einfach jetzt ist es genug, jetzt ja. Aber im Sinne, ja, dass ich wirklich der Gedanke habe, aufzuhören, das ist wie für mich, ja, das kommt nicht in Frage. Also es ist für mich mein Leben, das ist für mich so bereichernd, dass ich ja, ich möchte kein anderes Leben leben. Also das ist für mich ganz klar. Aber natürlich gab es Momente, wo ich dachte, ja, warum eigentlich? Und warum setze ich mich dafür ein? Oder wir alle natürlich, das ganze Team. Und dann schlussendlich landen wir an einem Ort, wo wir sehen, dass es irgendwie gar nichts bewirkt hat oder wo wir, ja, wie vorher schon gesagt, so limitiert sind, dass, ja, dass wir einfach kämpfen, kämpfen, kämpfen und irgendwie nichts aber auch dabei rausspringt. Ja, das kenne ich gut.
Ja.
Ja.
Und wie können denn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch am besten unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Was wäre euch wichtig? Gib uns da doch mal einen Einblick.
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Patenschaft schon angesprochen. Es gibt Menschen, die sehr, sehr gerne einfach auch die Entwicklung zum Beispiel eines Kindes erleben und da dann halt zweimal im Jahr auch informiert werden über die ganze Entwicklung. Das ist immer eine Möglichkeit, um uns zu unterstützen, um Kinder oder Familien zu unterstützen. Dann habe ich auch davon gesprochen, dass wir unsere Kids Care vergrößern, also unsere Betreuungscenter für Kinder, habe ich sie genannt, vergrößern möchten. Und da eines der Betreuungscenter, da möchten wir raus aus dem gemieteten Raum, weil wir nicht mehr keinen Platz mehr haben und weil auch so, weil wir nicht raus können mit den Kindern. Und ja, das platzt langsam so aus allen Nähten. Und jetzt, da möchten wir ein neues Gebäude bauen und da dann wirklich auch mehr Platz haben für weitere Kinder, die da versorgen können. Das ist eine Möglichkeit, um uns zu unterstützen im Moment, wo ich, ja, wo wir sehr darauf angewiesen sind, auf Spenden. Und dann ein weiterer Punkt ist in Nepal eine ähnliche Geschichte. Unser Kinderheim, wir haben nicht genügend Platz, haben da auch was angemietet, einfach mal zum Schauen. Ist es ein Projekt, das wir so weiterführen möchten und da ein klares Ja erhalten, durch das, dass es wirklich, wirklich bitter nötig gebraucht wird. Und da suchen wir jetzt auch Land, um auch ein Kinderheim aufzubauen. Also da, ja, für diese zwei großen Projekte suchen wir momentan Spenden, ja, und ja, sind wir froh, wenn wir da unterstützt werden. Und da gibt es aber, ja, am Ende brauchen wir jedes Jahr für alle Projekte, also auch das Menstruationsprojekt, wenn das jemand anspricht, oder auch das Frauenprojekt gegen die Gewalt an Frauen. Also auch da sind wir immer enorm froh um Spenden. Wir erhalten die Spenden größtenteils von privaten Personen. Das heißt auch, ja, dass wir halt immer wieder nach draußen gehen, um auch von uns zu erzählen, oder Menschen dürfen mich auch direkt kontaktieren. Das ist immer auch eine Möglichkeit, um weitere Informationen zu erhalten und auch halt das Vertrauen aufbauen zu können, dass das Geld wirklich ankommt. Das hast du ja schon erwähnt. Da, dass wir das überhaupt ermöglichen können, haben wir auch zwei Konten. Also eines ist wirklich nur für die Projekte, das andere, falls wir Briefe verschicken oder auch zu meiner Unterstützung für, ja, wenn ich in die Projekte reise und so weiter. Genau, dass wir das überhaupt so ermöglichen können, dass wirklich 100% der, ja, der Spenden auch ans richtige Ort gelangen. Das ist mir ja ganz, ganz wichtig. Genau.
Und
Ja.
gibt es auch die Möglichkeit, euch wirklich mit Man oder Woman Power zu unterstützen? Also wenn jemand sagt, ja, ich hab mal Lust, vor Ort einfach auch mal mitzuhelfen, mit zu unterstützen, gibt es auch die Möglichkeit?
Ja, also wie ich habe oder wir haben das noch nicht so oft gemacht, kommt immer wieder mal vor, aber es muss wirklich passen. Also
Mhm, das ist klar, ja.
es ist wichtig, dass die Person was bringen kann, welches, ja, welches den Projekten auch nützt, weil mir da auch ganz wichtig ist, dass ich den meinem Team, die sind mittlerweile enorm stark und es macht enorm Freude mit dem ganzen Team zusammenarbeiten. Und sie haben halt von früher der Kolonialisierung halt immer noch der Gedanke, so der Weiße kann uns mehr oder weiß mehr. Und da möchte ich halt auch nicht, dass jemand kommt und halt jetzt zum Beispiel, also nicht die Arbeit wegnimmt, sozusagen, ja. Und ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn wir da was finden, wo beide profitieren können, also die Person, die kommen möchte und auch eines der Projekte, ja, da bin ich immer sehr offen auch für Besuche und Unterstützung auch, ja. Man muss sich im Klaren sein, dass es eine große Herausforderung ist. Also ich habe auch schon Menschen vor Ort gehabt, die dann wirklich auch, wo es ganz schwierig war, also die das abbrechen mussten. Ja, das ist halt wirklich was ist, wo man nicht zu 100% sagen kann, wie man das auch aushält, also wie man das auch selbst tragen kann, genau.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dieses Thema, ja, dass man eben das selbst tragen kann, dass man es wirklich auch, ja, wirklich vielleicht auch mal aushält, eben Menschen zu sehen, denen es so viel schlechter geht Und ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben mit dem Team ganz gut matchen muss. Das muss ganz gut passen. Und ja, ganz klar. Du hast mal so als Hope is Life, als dein Leben gerade vorher beschrieben. Also es ist jetzt weniger ein Job, es ist wirklich eine Berufung, ein Ruf, der dich damals ereilt hat. Was gibt denn dir Hoffnung?
Ja, also die Hoffnung, ja, die erhalte ich von, also ich merke so, da, ja, da geht mein Herz auf mit dieser Frage. Hoffnung geben mir die Menschen um mich herum. Also die mich selbst unterstützen, auch auf meinem Weg, die mich durch das, ja, ich werde natürlich bei den Projekten immer auch selbst gefordert, lerne dadurch sehr viel, gehe selbst durch, ja, durch intensive Prozesse und da werde ich von ganz lieben Menschen immer wieder begleitet und Freunde, Familie und natürlich die Teams, also das ganze Hope is Life Team in der Schweiz, in Indien und in Nepal, das ist einfach das, was mir enorm viel Hoffnung gibt. Ja, die Menschen um mich, ja, geben mir Hoffnung, ganz klar.
Ja, mega
Ja.
schön. Und wenn du einen Wunsch frei hättest für die Zukunft von Hope is Life, was wäre das so ganz zum Abschluss?
Ja, ein Wunsch, oh, wenn ich einen Wunsch frei hätte. Die Sicherheit, dass wir immer genügend finanzielle Ressourcen haben. Egal, was wir noch aufbauen, egal, welches Projekt wir noch erweitern, egal, ja, wo wir ja investieren möchten und wo wir noch, ja, weiterhin Geld benötigen, genau.
Ja, weil diese Sicherheit hilft euch natürlich auch, oder die finanzielle Sicherheit hilft euch natürlich auch, wirklich weiter dran zu bleiben. Und
Ja.
was ich so aus unserem Gespräch so mitnehme, ist auch, dass diese Veränderung nicht durch die großen Worte entsteht, sondern wirklich durch dieses aktive Mitwirken, durch dieses ganz nahe, engmaschige Begleiten und vor allem hinhören, zuschauen, wahrnehmen, was wird gebraucht und dann die passenden Ansätze auch herauszufiltern, um diesen Menschen dann auch zu helfen. Und du zeigst mit Hope is Life auch, dass das Thema Würde nicht verhandelbar ist. Das finde ich nochmal ein ganz spannender Punkt,
Absolut.
vor allem auch mit der Arbeit mit den Frauen, und dass echte Hilfe eben wirklich dort beginnt, wo wir aufeinander achten, einander zuhören. Und ja, ich danke dir sehr für dein Wirken, für das schöne Gespräch. Und ja, wenn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer eure Arbeit berührt hat, ihr findet alle Informationen natürlich in den Shownotes. Und ja, informier dich, schau dir die Projekte an. Vielleicht möchtest du unterstützen, finanziell durch Spenden, durch eine Patenschaft oder aber auch durch Sichtbarkeit, indem du den Podcast mit Menschen teilst. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, es war schön, dass du in dieser Episode von diesem Podcast so mitgemacht hast, liebe Andrea. Und ja, wenn ihr weitere gemeinnützige Organisationen entdecken möchtet, ihr könnt auf die Seite vom Podcaston schauen, www.podcaston.org. Und ja, ich danke dir sehr für dein Wirken, vor allem immer weiterhin so viel Begeisterung und Hoffnung, um wirklich da dran zu bleiben. Und danke für dieses schöne Gespräch. Jetzt überlasse ich dir noch den Abschluss.
Ja, danke dir von Herzen, liebe Christina, für ja, dass ich von meinem Herzenprojekt erzählen durfte. Und ich hoffe, dass das ja, ganz viele Menschen erreichen wird. Danke dir von Herzen.
Ich danke dir.